rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. Artenvielfalt, Klimaschutz und die Europäische Union, das ist der Titel dieser Sendung. Sie hören den für die im sogenannten Green Deal festgeschriebene Klimapolitik zuständigen Vizepräsidenten der EU-Kommission Frans Timmermans im Gespräch mit Studierenden in Wien. Timmermans kommt aus den Niederlanden, er war einmal Außenminister dort und ist als Sozialdemokrat einer der Schwergewichte in Brüssel. Timmermans ist ein Europapolitiker, der mit Hilfe der Vorgaben der Europäischen Kommission eine ökologische Revolution auslösen will, wie er sagt. Green Deal, das ist der Obertitel für dieses Ziel. Seine Gesprächspartner in Wien waren Studierende der Universität für Bodenkultur, der BOKU, die sich ziemlich gut auskennen, wie Sie gleich hören werden. Das Paket von Klimavorschriften des Green Deal heißt in der EU-Fachsprache Fit for 55. Damit soll der Treibhausgasausstoß in der EU bis 2030 um 55% reduziert werden. Daher der Name Fit for 55. Bis 2050 soll Europa nach diesem Plan klimaneutral sein. Ein zweiter Fachausdruck, der zum Verständnis wichtig ist und immer wieder vorkommt in der Diskussion, lautet Farm to Fork. Also etwa vom Hof auf den Teller. Bezeichnet wird damit der Reformplan der Kommission, um die europäische Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten im Rahmen des Green Deal. Die Moderation hat von der österreichischen Hochschülerschaft Stefanie Nickel übernommen und vom Institut für Naturschutzforschung der BOKU Kurt Weinberger, Franz Timmermans.
Ich freue mich wirklich auf diese Diskussion und der Grund ist hauptsächlich, dass wir bei unserer Bevölkerung schon ankommen mit der Klimakrise. Das haben die Leute begriffen. Die Leute wissen auch, wir müssen handeln. Die wissen auch, die Klimakrise ist schon da. Und wir können das nicht mehr verneinen. Wir können da nicht mehr, sagen wir mal, flüchten. Wir müssen da handeln. Leider gibt es bei dem Ökozid, den wir jetzt erleben, nicht dasselbe Gefühl, nicht dasselbe Verständnis. Also meine Bitte wäre, ob wir nicht zusammen dafür sorgen können, dass wir in der ganzen Gesellschaft dieselbe Urgenz prüfen, dieselbe Art und Weise von Handeln übernehmen, wenn es um die Artenvielfalt geht, als bei dem Klimaschutz. Denn das sind beide Phänomene, das sind beide Krisen, die müssen wir zusammen, gemeinsam bewältigen. Wenn wir es nicht schaffen, dann geht es um die Existenz der Menschheit. Und wenn wir nicht jetzt handeln, dann werden meine Kinder, eure Generation und meine Enkelkinder, die werden sich streiten um Wasser und Nahrung. Und es wird Kriege geben um Wasser und Nahrung, auch in Europa. Ich bin fest davon überzeugt. Können wir aber verhindern, das ist nicht notwendig. Aber da müssen wir jetzt eine andere Politik machen. Da müssen wir jetzt davon überzeugt sein, dass wir in einer Zeit stecken, wo alles sich ändern muss. Eine industrielle Revolution, wie es sie noch nie gegeben hat. Die Erde, die uns zeigt, dass es so nicht weitergeht. Milliarden von Menschen, die gerne so leben wollen wie wir. Aber wenn wir das nicht möglich machen, indem wir unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft ändern, dann werden sie die sich streiten müssen dafür. Und dann wird es unheimlich viele Kriege geben, Migrationsfragen geben und so weiter und so weiter. Alles, was sich in der Gesellschaft jetzt entwickelt, kann sich positiv oder negativ entwickeln. Und das hängt davon ab, ob wir den Mut haben, diese Veränderungen positiv zu gestalten. So wie in jeder Transformationszeit ist Wiederverteilung der Mittel die existenzielle Frage. Früher war es Wiederverteilung von Kapital und Arbeit. Jetzt aber, wo die Erde begrenzt ist und wir uns davon bewusst sind, dass die Erde begrenzt ist, ist Umverteilung, Wiederverteilung, Umverteilung eine ganz andere Frage geworden. Und wir müssen uns das bewusst sein. Das heißt nicht, dass wir schlechter leben müssen. Wir müssen nicht alle Gras essen, um das zu erreichen. Aber wir müssen unsere Lebensart und Weise ändern. Und dafür brauche ich euch. Ihr seid dabei, das zu lernen, das zu studieren und dann auch mit Lösungen zu kommen. Und alles, was ich machen kann, um euch dabei zu unterstützen, werde ich machen. Danke.
Dankeschön. Ich hätte anschließend eine kurze Frage, bevor wir dann die Fragerunde öffnen, würde ich vorschlagen. Und zwar, Sie haben ja vergangene Woche, waren Sie ja im EU-Parlament und haben da auch über 5455 berichtet und haben da auch nochmal einen Appell dazu gegeben, dass es wirklich, es braucht Vollständigkeit, Beständigkeit und das muss ja auch sozial fair sein. Und gerade in Krisenzeiten gibt es dann immer sehr stark polarisierende, differenzierte Interessen. Und wie kann dann sichergestellt werden, gerade die EU, dass die Ziele weiterverfolgt werden können?
Ich glaube, die grundsätzliche Frage ist wieder eine Frage der Sozialpolitik. Die neue Sozialpolitik ist auch Klimapolitik. Die neue Klimapolitik ist auch Sozialpolitik. Wenn wir das nicht über eine gerechte Umverteilung organisieren, werden wir einen Teil der Gesellschaft verlieren. Wenn wir einen Teil der Gesellschaft verlieren, können wir keine Umweltpolitik machen. Also es ist so einfach. Die Sozialfrage von heute und morgen ist die Klimafrage, ist die Artenvielfaltfrage. Ist nicht nur eine Frage von Arbeit. Arbeit, wenn wir das richtig machen, wird es mehr Arbeit geben als Leute, die die Arbeit machen können. Also das ist eine andere Frage. Wenn wir das aber falsch machen, dann betone ich, werden wir uns streiten um Wasser und Nahrung. Also die grundsätzliche Frage, die sich während des 19. Jahrhunderts über Gerechtigkeit, Freiheit und Solidarität gestellt hat, stellt sich aufs Neue, auch so grundsätzlich wie damals, aber jetzt mit anderen Verteilungsfragen. Und das hat mit der Begrenzung des Planeten zu tun.
Hat jemand eine Frage, bitte?
Meine Frage wäre, ob Sie glauben, dass unter der herrschenden Wachstumsprämisse die Klimakrise zu verhindern beziehungsweise rauszukommen möglich ist, oder dass wir einfach auch ein grundlegendes anderes Denken brauchen, wie wir wirtschaften, und wenn, wie wäre das und wie kommen wir dorthin?
Okay, wie heißen Sie und woher kommen Sie?
Ich studiere auf der BUK Umwelt- und Bioressourcenmanagement und heiße René Geltner.
Wissen Sie, als Folge der ersten industriellen Revolution ist unsere Wirtschaft darauf gebaut, nicht nur, dass wir genug haben, aber dass wir zu viel haben. Also die Nachfrage muss immer stimuliert werden, indem wir nie zufrieden sind. Indem es uns nicht mehr gelingt, genau zu definieren, was Zufriedenheit ist. Ich sage das mal, ich bin natürlich viel älter als euch. Als ich geboren bin, haben wir gerade erfunden, wie man mit Feuer umgeht. Aber für meine Großeltern war diese Frage eine andere Frage. Die haben sich nichts leisten können. Also die waren... Und die waren zufriedener als wir jetzt. Und ich glaube, wir brauchen wirklich ein Umdenken, indem wir das Wohlbefinden der Gesellschaft nicht mehr unmittelbar verbinden mit Abundanz, mit zu viel, mit mehr, noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ich glaube, eure Generation ist soweit. Ich war vor kurzem an einer Uni in Holland, Delft, das ist eine technische Universität. Die Professoren haben mir erklärt, dort vor 30 Jahren, was wollten die Studenten? Die wollten einen fetten Job bei Shell, die wollten ein neues Auto, die wollten eine schöne Wohnung, die wollten viele Reisen machen. Das war so im Allgemeinen, was diese Studenten damals wollten. Und die Professoren sagen, heute, die Studenten, die wollen etwas Neues erfinden, die wollen selbstständig einen neuen Betrieb, ein Startup mit neuen Ideen, die wollen dafür sorgen, dass sie da einen Beitrag liefern beim Klimaschutz. Also dieser Idealismus müssen wir mobilisieren. Die Schwäche aber, die wir in unserer Gesellschaft haben, das ist auch, glaube ich, teilweise internetbestimmt, ist, dass wir nicht mehr in Kontakt stehen mit Leuten, die eine andere Vorstellung der Gesellschaft haben als wir. Also diese Echo Chambers, diese Art und Weise, dass wir nur uns austauschen mit Leuten, die eigentlich schon mit uns einverstanden sind, führt dazu, dass in einer offenen Demokratie Schlussfolgerungen, also Entschlüsse über langfristige Änderungen sehr schwierig zu finden sind. Also mein Fach, die Politik, ist sehr, sehr kurzfristig geworden. Die Fragen, die bevorstehen, sind aber sehr langfristig. Ich kann nicht kurzfristig unser Verstehen von Wohlbefinden ändern und das Entkuppeln von Abundanz, von zu viel. Langfristig müssen wir das aber tun. Wir müssen das gute Vorbild geben, das ist in unser tagtägliches Verhalten, müssen wir zeigen, dass wir das machen. Ihr könnt das auch, unser Konsumpatron verändern, Sachen anders machen und dann wird es Leute auch folgen. Aber die Politik muss das gestalten, die Politik hat aber Angst, langfristige Entscheidungen zu treffen, insbesondere wenn die schwierig sind, wenn die Leute das nicht mittragen, weil die es nicht verstehen. Also ein Verständnis ist notwendig, dass unser Begriff von Wohlstand, von Wohlbefinden nicht mehr verknüpft werden kann mit mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ich glaube, wir sind so weit, dass wir allmählich das machen können, aber wir alle, die davon überzeugt sind, werden mitmischen müssen, um die Mehrheit der Bevölkerung davon zu überzeugen.
Ich glaube, Sie haben den Knackpunkt genau angesprochen, ja, dass mit den Studierenden, dass unter uns vielleicht diese Meinung herrscht, aber allgemein in der Gesellschaft eben weit noch nicht. Und es gibt noch immer auch in Österreich Beispiele, Firmen, die jetzt viel in Solartechnologie investieren, aber in ihre Mitarbeiterakquise auf Premium-SUVs im Ding setzen. Und das ist keine geringe, also das ist, wie in Österreich gewirtschaftet wird, auch das sind dann Firmen, die sich Green Finance nennen oder andere Namen haben und sich green outen, aber eigentlich intern in der Firmenpolitik ganz tief auf Rohstoffe setzen. Ja. Und das ist eine Frage. Also halt, ja, ich glaube, dass das der Problem ist, weil man könnte so zusammenfassen, dass es quasi das Ziel müsste sein, den Bildungsstand quasi von allen Menschen so zu heben. Aber das ist halt das Problem, das dauert so lange, wir haben die Zeit nicht.
Ja, und die Herausforderung bei dieser Frage ist, alle Änderungen müssen bottom-up gestaltet werden. Aber die Umstände dafür müssen top-down organisiert werden. Und da haben wir es schwierig. Wir können das nur top-down machen, wenn es bottom-up eine Bewegung gibt. Aber wenn wir das falsch machen, top-down, dann wird es bottom-up auch keine Bewegung geben. Das ist die Dynamik, in der wir jetzt stecken. Das ist leider noch keine positive Dynamik. Kann es aber bald werden, eine positive Dynamik. Denn bei den Investoren sieht man weltweit, dass man dort schon begriffen hat, wenn wir das nicht richtig und grün machen, dann schaffen wir sehr viele, was dann technisch heißt, stranded assets. Dann verlieren wir unheimlich viel Geld. Also wenn die einsehen, dass mit der alten Politik viel Geld verloren geht, dann werden sie sich auch ihre Haltung ändern. Die Investitionen werden dann auch in eine andere Richtung gehen. Aber grundsätzlich muss man doch betonen, dass ein Verhältnis, das sich über 200 Jahre so formiert hat, das ändert man nicht in wenigen Jahren. Dafür muss es ein richtiges Verständnis geben. Was uns hilft, ist aber, dass die Klimakrise so manifest geworden ist, dass die Leute sehen, wie gefährlich es ist und die Leute dann auch bereit sind, ihr Verhalten und ihr Leben anzupassen und zu ändern. Wir müssen nur zeigen, dass mit relativ wenig Änderungen und eine relativ andere Haltung wir das schaffen können. Es ist nicht so, dass viele, ich glaube, ich kann sagen, dass es eine politische Bewegung geben wird gegen Klimaschutz, gegen Naturschutz, die dann einen Gegensatz macht zwischen sozialer Politik und Klimapolitik. Man sieht schon bei den Radikalen auf
die
rechts.
Die SPÖ in Österreich.
Also wir müssen dafür sorgen, dass diesen Gegensatz sich nicht entwickelt. Also diese, wenn, ich sage das mal ganz politisch, wenn die grüne Politik nicht auch rot ist, dann gibt es keine rote Politik und auch keine grüne Politik.
Yeah, I will ask my question in English. I'm Aisha Hassan. I grew up in Maastricht, just like you. And I studied at Wageningen University. And currently I am, we are together doing a project called Cycle to Farm, where we are cycling 7,000 kilometers to learn more about regenerative agriculture from the farmers themselves. In one of your speeches, you have mentioned that farmers are the stewards of our land, and that it's very important, especially now in the climate crisis, to learn from these farmers. How would you say that the European Commission has, what kind of efforts have they done to invite farmers to the table and so that the farmers can voice their challenges to the European Commission?
First of all, we presented our plans called Farm to Fork, where we don't look just at agricultural production, but we look at the whole chain. The goal of the Common Agricultural Policy has always been to create healthy, affordable, and abundant food for Europeans. Coming out of a situation where, after the Second World War, people were starving, and farmers were starving more than other people. So that's the idea behind it. But in the course of the development of the Common Agricultural Policy, the emphasis went too much on production levels. And this has incentivized farmers to only concentrate on producing as cheap as possible, as much as possible, using the most possible fertilizers, pesticides, etc. This model is killing us. It's killing us, and it's not getting the farmers a decent income anymore. So we have to fundamentally rethink the way we do farming. Now, on the issue of the Green Deal, everything linked to energy transition, etc., is still very much supported by everyone, because even, you know, the war in Ukraine has even increased the urgency of that. Sadly, on the side of Farm to Fork, the opposite has happened, sadly. Because here, the vested interest, which is not the farmers on the ground, the vested interest, which is the big agro-industrial complex, has created the impression of food shortages in Europe, which there will be no food shortages in Europe. We're still massively exporting food from Europe. And on that basis, it's asked for even more land to be used to produce agricultural products, which is basically feedstuff for animals. 68% of arable land in Europe is used for feedstock for animals. If we change that model, first of all, by looking at our consumption patterns, but also looking at what we need in Europe, not concentrate so much on export, but our own needs. And if we come up with a model that rewards farmers also for being custodians of a natural environment, pay them to set aside land to leave it up to nature. The beauty of this is you don't need that much time. In a couple of years, nature can restore itself. If you leave it alone, if you take care of it well. If we pay farmers for that, at the end of the day, for society, it's cheaper than the model we use now. But there's such a resistance in the traditional agro-industrial complex that whenever they see a reason to scare people that there's not going to be enough food, they will do that. So we need to concentrate, as you rightly say, on the income of individual farmers, and decouple that income more from levels of production and reward them more for other, you know, for instance, now biological farms are doing better. Why? Because fertilizers have become so incredibly expensive because of the war in Ukraine that, relatively speaking, biological farming, they don't use these fertilizers, are doing a lot better. Think about that. Think about that and try and use those models to convince other farmers to go the same way. And we will have to really, really rethink this because we are, you know, we are missing so many nature-based solutions of our climate crisis. And the farmers could make money with nature-based solutions, with carbon farming, with set-aside schemes, with nature protection schemes, etc., etc. This could help farming to reinvent itself in another, no longer link it to as much production as possible at the cheapest price as possible. If we can make that happen, and farm to fork is a way of making that happen, and if we can inform consumers better, so consumers know what is biological, because now there are many, many false claims, that we have the right labeling, that we can prove that this production has a lesser carbon footprint because it comes from closer to home. If we can do all of that, then we will change the system. But I have to tell you, the existing system and the powers that be are fighting back. So we will need a lot of public support and your support to make this happen for the sake of the farmers. In the country you are from and I'm from, 40%, 40% of our biodiversity has disappeared. And it's not only farming, but farming, intensive farming, has played a role in this. And we need to change that. And yes, there's a lot of resistance with farmers, but we need to convince them that this model is not sustainable. They will be the first victims of the climate crisis if we don't change.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
If I can follow up with this. So far we cycled 1,200 kilometers, and yesterday we were at the farm in Austria, like 50 kilometers from Boku, so we just cycled here this morning. And so we visited the farms that they're actually doing a lot. You know, the biodiversity there is just incredible. Suddenly it feels that we are in the natural park, in the natural reservation park, and I think sometimes we focus, maybe we forget about these farmers who are doing a lot, and you know, maybe we focus sometimes on the ones who are doing, they're not doing enough, or maybe we're not promoting this enough. And I think with our work, what we are trying to do is this, as you mentioned, the bottom-up approach, where we want to document these stories and to bring it to the public, or even, you know, to reach out to the European Commission members and to show about those farms. It takes a lot of effort. So, you know, my question is, you know, how to bring these kind of initiatives by youth to the level that people would be informed.
Well, if you have these things, if you do them, I'm more than happy to help spread them. More than happy to do that.
Yeah.
But I also have to add, Austria is a very particular case. Austria has years and years of advance over many, many other member states, and has taken a completely different attitude to agriculture years ago. So Austria is now reaping the benefits of that. That's why the examples of some Austrian farmers who are doing well, being biological farmers, being custodians of the natural environment, could be useful for farmers in other countries in Europe who are not there yet. I would be grateful for your examples, and I would happily spread them if I can use our methods of spreading it through our representation here in Austria or through Brussels. I'm happy to do that.
Three continents we'll visit, so Middle East and also Africa. So it's you're not focusing only on the European ones. Yeah. Okay. Thank you so much.
Well, and there, you know, in Africa, if we're not very careful, there will be famines.
Yeah.
Not in the distant future, this year.
Yeah.
So we have to get organized very quickly, put the World Food Programme in a position to buy the cereal, the grains, the maize on the world market, and to get it to the places in Africa. And also we need to help the Ukrainians to export their grain and maize to the Middle East and Africa. It's very, very, very urgent. And so even though in Europe we will not have food shortages, in our immediate surroundings, and especially in our sister continent, Africa, this could be a very, very dangerous time if we don't help them get enough imports into their food system.
Ich würde wieder auf Deutsch weitermachen, wenn das in Ordnung ist. Ich bin Nina, studiere Kulturtechnik und Wasserwirtschaft und ich würde gerne ein bisschen dort anknüpfen, wo der René aufgehört hat. Ja. Ich stimme auf jeden Fall zu, dass es eine neue Art zu wirtschaften braucht. Ich glaube, dass, wenn man sich Zahlen anschaut, wie es gibt, glaube ich, eine Statistik, dass 70% des CO2-Ausstoßes die 100 größten Konzerne verursachen. Mhm. Wenn ich sowas höre, dann ist es für mich klar, dass man als allererstes bei den großen Kooperationen ansetzen muss, bei den großen Firmen und diese fair besteuern muss, vor allem dann, wenn sie nicht ihren umwelttechnischen Teil leisten. Für mich ist das klar. Wenn ich mir jetzt aber anschaue, ich glaube, dass, also ich meine mal gehört zu haben, dass es in der EU oder in Brüssel mehr oder deutlich mehr Lobbyistinnen gibt, als wie überhaupt EU-Abgeordnete. Und diese Lobbyistinnen setzen sich ja vor allem für die Interessen der großen Kooperationen ein. Meine Frage wäre da, ist es überhaupt möglich, diese großen politischen Maßnahmen, die ja eigentlich nur die EU so treffen kann, diese auch wirklich effizient umzusetzen, wenn die Lobbyistinnen eine so große Rolle in der EU spielen?
Naja, ein Lobbyist ist so mächtig, wie ein Politiker schwach ist. Also es gibt Lobbyisten von aller Art. Es gibt auch Lobbyisten aus dem Umweltbereich. Also die gibt es auch in Brüssel. Ich wundere mich immer, dass man sagt, es gibt Lobbyisten. Glauben Sie, es gibt in Wien keine Lobbyisten oder in Berlin oder in Den Haag oder sonst wo?
Nee, nicht.
Wo? Überall, wo Politik gemacht wird, gibt es Lobbyisten. Das ist eine Tatsache, womit wir leben müssen. Es hängt davon ab, wie stark man selber davon überzeugt ist, dass man die guten Ideen hat. Ich gebe mal ein Vorbild bei der Industrie. Letzte Woche ist es dem Europäischen Parlament nicht gelungen, beim ETS-System einer Mehrheit zu kommen, die dieses ETS-System ausbreitet, dieses Emissionshandelssystem. Dieses System, das damals, als es geschaffen worden ist, nicht geglaubt wurde, ist jetzt aber der Maßstab für Veränderungen in der Industrie. Deshalb müssen wir es ausbreiten. Es führt dazu, dass das CO2 einen Preis bekommt. Wir können nur unsere Wirtschaft und Gesellschaft dekarbonisieren, wenn wir einen Preis auf CO2 setzen. Sonst geht das nicht. Und das machen wir mit diesem ETS-System, das wir jetzt ausweiten müssen. Ich hoffe und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass das Europäische Parlament einen Ausweg findet, noch diesen Monat. Aber dort gibt es diese vielen Lobbyisten, die dann kommen. Ein anderes Vorbild, das ich auch selber erlebt habe. Wir haben bei den Verbrennungsmotoren, bei den Autos bei den PKWs vor allem, haben wir einen Vorschlag gemacht, bis 2035 machen wir keine Verbrennungsmotoren mehr in Europa. Da hat die Autoindustrie war wirklich rasant dagegen. Wirklich, das hat einen Lobbyismus gegeben, das haben sie noch nie erlebt, so wie es immer gegeben hat. Aber weil die Autoindustrie vorher solche riesen Fehler gemacht hat beim Dieselskandal und so weiter, ist dieser Lobby nicht mehr so angekommen als vorher. Auch weil die Automobilindustrie immer gesagt hat, das können wir nicht schaffen. Haben wir es doch so entschlossen und dann haben sie es doch geschafft. Und jetzt auch wieder 2035, das war vor 3 Jahren unbesprechbar, unmöglich, etc., etc. Die meisten Autobauer, die haben sich schon damit versöhnt. Die werden schon bei 2028 manche oder 2030 keine Verbrenner mehr bauen. Hätten wir aber zugehört auf den Lobbyisten, hätten wir diese Entscheidung nicht getroffen. Die haben letzte Woche noch versucht, eine Öffnung zu machen, indem die gesagt haben, naja, 90% der Autos müssen emissionsfrei sein, 10% muss noch herkömmlich gebaut werden. Ich habe mich dagegen wirklich gewehrt und gesagt, so hilft man die Industrie nicht, wenn man 2 verschiedene Arten von Motoren bauen muss. Das kostet zu viel, das ist nicht nur schlecht für die Umwelt, auch schlecht für die Automobilindustrie. Und ich habe mich gewundert, woher kommen denn diese Lobbys? Und das ist nicht... Ich habe entdeckt, es ist wahrscheinlich nicht nur die Automobilindustrie, es ist vor allem die Ölindustrie. Denn die Automobilindustrie wird andere Autos bauen, aber diese Autos brauchen kein Benzin oder Öl mehr. Also so entdeckt man, wo diese Lobbys sind, aber das Europäische Parlament hat in Mehrheit sich für unseren Vorschlag entschieden. Also natürlich gibt es Lobbys, aber es gibt auch Momente, wo man diese Lobbys draußen halten kann. Das haben wir gezeigt letzte Woche, dass das aber ein Streit bleibt, auch in den nächsten Jahren. Es geht um Milliardeninteressen. Es geht natürlich auch um Hunderttausende von Jobs. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir, wenn wir das schneller machen, diese Umgestaltung der Industrie, wird es bessere, besser bezahlte, sauberere Jobs geben. Wenn wir das aber nur, wir verteidigen die heutigen Jobs, dann wird diese Veränderung zu lange dauern, zu viel kosten und zu viele Arbeitslose geben. Also wir müssen eine Konzeption der Zukunft haben und daran festhalten, ob es jetzt Lobbyisten gibt oder nicht. Und dafür werben, dass wir dafür Mehrheiten bekommen in einer Demokratie. Schwierig genug, aber es ist nicht gesagt, dass die Lobbyisten da immer gewinnen. Die haben letzte Woche auch verloren.
Goedemiddag, meneer Timmermans. Ik wil u nog welkom heten in het Limburgs dialect. En wechsel ik weer naar Deutsch, van ons gemeinsame Limburgs dialect. Mijn naam is Daniel Peters. Ik kom uit de Nederlanden, Susteren. En ik studeer Water Management en Environmental Engineering. En ik had een vraag. Ik ga het, geloof ik, weer op Engels maken, weil het een beetje einfacher is. The demand for rare earth materials, lithium, cobalt, coppers, is rising, of course, enormously with our growing renewable energy sources, wind, solar, of course, also the batteries in our cars. My question was, how are we, or what is the European Union doing for the expectation of people in Africa or in other parts of the world working in mines under really bad conditions, or the associated environmental effects which are not in Europe, which we don't see. Is the European Union doing anything against this, and do we have actually the power to do something against this, or is this naive?
Es ist so nett, dass es so viele Landsleute hier gibt. Ja. Für mich zu Hause, insbesondere wo der junge Mann auch noch mein Dialekt gesprochen hat aus meiner Region, Limburgisch. Also das erlebt man nicht alle Tage in meiner Arbeit. Danke dir. I'll answer in English, since your question was in English.
Ja.
What we are doing is trying to innovate as much as we can. We're investing a tremendous amount of money in innovations. For instance, in our battery strategy, we are on the verge of creating solid-state batteries and other batteries that will not need these rare earths, and that can be recycled, and that the components of those batteries can be found in Europe. Now, the honest truth is that this will also entail some mining in Europe, but the mining we could do in Europe could be under good environmental conditions and especially good social conditions. And at the same time, well, I could expand on this because it's not only about batteries, it's about the way we develop wind turbines, the way we develop solar panels. I was in Poland 2 weeks ago where they have found ways of creating photovoltaic cells without using all these rare earths, and also recyclable, and also they also function on artificial light. I mean, these are inventions that are happening that are mind-boggling and will really help us to overcome that. But I want to concentrate on Africa for a moment. We can talk about the other issue as well, but because your question about Africa is very pertinent. Much of the mining in Africa is Chinese-dominated. It's not something Europe has any say in, because the Chinese have cornered that. The Chinese were very much more forward-looking than we were 20 years ago, and they step-by-step cornered all these markets. What we need to do is to empower Africans to become masters of their own destiny. And you know what the way is, in my view? To bring solar panels to every single village in Africa everywhere. It's cheap, it's affordable, it pays for itself. You don't need huge grids for that. And because of the abundance of solar power in Africa, they're going to create excess electricity that can then be stored in hydrogen and sold on the world market. That is a future economic model for Africa. I had the privilege of meeting many young people from Africa in the last couple of years. I'm blown away by their talent. But many of them can't develop their talent simply because they have no access to electricity. 600 million people in Africa have no access to electricity. Just imagine you could bring electricity to 600 million people, most of them very young, most of them not less talented than you guys are. They have exactly the same talent. And many of them have access to mobile phones. But if you don't have access to electricity, the mobile phone doesn't work all the time. Just imagine you have in every corner of Africa solar panels owned by those communities, maintained by their own people, that bring electricity to the communities, that connects these communities to the World Wide Web and to everything that's happening worldwide, bringing education and development to those communities. Another example, affording people to be able to cook with electric energy. Just imagine what this will do for the health development in Africa. Millions of people in Africa, women mainly, and young children are suffering because they're cooking on wood and they're inhaling very, very nasty fumes. The baby on the back also inhaling the fumes. If we can take that away from Africa, just imagine the potential of Africa. And it's a relatively cheap investment because the companies who produce solar panels and the electricity companies are interested in that because the return on investment is extremely fast now with the high energy prices. So that's my dream for Africa. And we as Europeans should be part of that because, as I said before, if we don't contribute to an equitable development of Africa, these young Africans will come here because they will not see how they can. But everybody prefers to stay in his own country if he has an opportunity. We have to create those opportunities. If not because we feel a moral imperative towards Africa, then at least do it out of selfish self-interest. I don't care what your motivation is, as long as we do it. And that would create a completely different economy. When Africa starts producing hydrogen and ammonia, green hydrogen, green ammonia for the world, the whole idea of our energy dependency will change fundamentally, and nobody will be able to blackmail us with their energy as Putin is doing now.
Thanks for these promising words, and let's hope this will be successful.
This is something, if we don't do this, then we are archi-stupid. If we don't do this, this is relatively easy. It is relatively low investment. If you compare this, you know, we should get the oil companies. The oil companies said, okay, now we're investing twice as much as we invested before. So of their investment portfolio, not 2%, but 4% goes in renewable. Let's make them invest 50% in renewable. Then you will see a revolution in Africa and in other places. It needs to happen now, and it can happen now.
And let's also hope that the local communities benefit from it, as our previous attempts to help Africa were not that successful. So let's hope that this in the future also.
But that's why I believe renewable energy is also a way of spreading influence and power in Africa, because you cannot, if you give solar panels to local communities and you also give them the control of those solar panels, they control their own energy. By the way, this is how communities developed in Europe. You know, the city of Vienna controls its own energy and can make their own choices in that energy. And that's what I want for every city and every village in Africa as well.
Hello, my name is Antoine Ferraris. I'm studying environmental and bioresource management as well, and I speak in English because apparently not everybody speaks German in the rooms.
Okay.
I was just wondering, I'm a big fan of the Green Deal, let's say it, and I wanted to thank you first, and also Mrs. von der Leyen, who's not here, for having brought this up. I think it's the most impressive project of a supergovernmental organization in this field. It made a lot in Europe, and I think that's also the feeling all the people here have. But still, after the presentation, it got downgraded and downgraded, and there's still not this crisis mode that we should probably have when we look at the climate crisis. You called it out, in 20 years, we might fight for food and water, and we're still talking about investment opportunities in Africa, and not about how to really solve the climate crisis. COVID has shown what could be done. It wasn't fun, but we've done it to save lives. What do you think should happen?
Well, first of all, you should be thanking us. I should be thanking you, because without the Fridays for Future movement, there would be no Green Deal. You know, in the European elections in 2019, it was just us Social Democrats and the Greens campaigning for a Green Deal. That was not the issue that many other parties wanted to talk about. But since then, the sense of urgency has increased, and that's thanks to the young Europeans. You guys brought this to the table, and you forced my generation to take action. So the last people who need to thank me are you guys. I need to thank you. That's my first remark. The second remark is this. On the issue of Fit for 55 and all of that, energy transition, putting a price on carbon, we have not gone back from what we promised. Huh? We're still there. I mean, the negotiations between the Parliament and the Council still have to start. They are taking steps back, but they are taking different steps back. So what we presented is a holistic approach. And if you change one element, then everything needs to change to compensate for that. And why am I confident? Because there is a law. The law says that all member states have subscribed to that law, the climate law. You need to reduce your emissions with at least 55% by 2030. That's 8 years from now. That's tomorrow. And you need to go to climate neutrality by 2050. You know, and but 2050 is such a long time ago, a long time to go. It depends on where you stand. For you guys, perhaps. And I might not be around in 2050, but if I turn things around and I think back 28 years, for me that feels like yesterday, guys. You know, my oldest kid is 35. So it's not that we don't have that much time. So the fact that we have a plan as Europeans is something that gives us credibility in the world. But I have 1 year, 1 year and a half to get that plan across the Council and Parliament. And again, Parliament wants a bit less there and a bit more there. The Council wants a bit more there and a bit less there. Putting it together, we might land on exactly the proposals the Commission has made. I don't know, but it could happen. That's why we take a holistic approach, a complete approach to this. So I think there's two things can happen. Or the whole thing falls apart, tragedy. Or the whole thing comes together more or less on the proposals the Commission has made. But we have... You know, we're now going into the French presidency is ending at the end of this month. We'll be going into the Czech presidency. They're very, very motivated to bring this forward. And then after 6 months, we will have the Swedish presidency. And I would love to finish it all during the Swedish presidency. And the Swedes are also very motivated. The European Parliament is still working on it. We will have enormous negotiations because this is, we're talking about billions and billions. And these are huge interests. I'm much, much more worried on farm to fork. I have to be honest with you. There I'm really, really worried. There I'm really worried because the COVID and, you know, COVID taught us one thing. We're very good at feeding Europeans. They're very good. But then the conclusion is we're very good at feeding Europeans the traditional way. And I said, no, wait a minute. That's not sustainable. And now this war has led, like COVID, to an added sense of urgency with Fit for 55, but a lessened sense of urgency with a farm to fork, and we need to work on that. So I don't share your worry on Fit for 55. I do share your worry completely on the nature preservation side, on the diverse, on the eco side matter of things. That's where my worry is the biggest. And to be honest with you, if we imagine we fix everything on Fit for 55 and we fail on eco side, we're in just as deep trouble as if we had failed on both.
Nastassja Hanak, ich habe Forstwissenschaften studiert und war letzte Woche auf der österreichischen Forsttagung und schockiert, wie tief der Graben ist zwischen Naturschützern und den sogenannten Erfindern der Nachhaltigkeit, nämlich den Forstwissenschaftlern. Da wird Artenvielfalt gegen Klimaschutz ausgespielt bis zum geht nicht mehr. Und ich hätte die Frage, ob es Strategien gibt, integrativen Naturschutz, also vor allem integrative Waldbewirtschaftung, zu befördern oder ob man diesen Grabenkampf einfach aushalten muss und will und ob Sie da optimistisch sind, dass er sich von selber lösen wird. Also das große Schreckgespenst ist ja die 10% aus der Nutzungsstellung, da fallen ja alle reihenweise in Ohnmacht.
Wir teilen eine Erfahrung. Ich habe dieselbe Erfahrung in den letzten Wochen erlebt in Estland und in Finnland und in Schweden, wo man sagt, da kommt einer aus Holland, der kennt jeden einzelnen Baum in Holland. Denn es gibt nur 5 Bäume dort und er kommt und erzählt uns was von Forstpolitik. Was glaubt er schon? Und meine einzige Reaktion ist immer, hört doch wenigstens auf euren eigenen Wissenschaftler. Das darf man doch verlangen von einem Mitgliedstaat. 75% der Wälder in Europa sind in Schwierigkeiten. 75%. Die Wälder in Finnland waren ein Carbon Sink, produzieren jetzt CO2. Also wir stecken, darf ich das mal so sagen, in der Scheiße. Ne? Und wenn wir die Leute nicht überzeugen können, dann werden wir diese Forstpolitik kann man nicht vergleichen mit einer Agrarpolitik, eine normale Agrarpolitik. Denn die Fristen sind so lang. Ein Wald ist ein Organismus, ist nicht nur eine Reihe von Bäumen. Und dieser Organismus braucht mindestens 80 bis 100 Jahre, um gesund zu werden. Und wenn man da nicht nachhaltig Forstpolitik betreibt, dann wird dieser Wald nie wieder gesund. Das ist jetzt, wenn man zu viel da, wie sagt man, rodert auf Deutsch, wie sagt man das? Rodet, wenn man zu viel rodet, dann kann dieser Wald sich nicht mehr erholen. Und das sieht man leider zu viel. Dann gibt es noch Einflüsse von Klimaschutz. Das sieht man in diesem Land und in Deutschland. Die Wälder sind nicht, weil es schlecht Forster gibt. Nein, die Bäume, die wachsen nicht mehr unter diesen Umständen. Es ist zu warm geworden, zu trocken geworden. Also wir müssen auch umdenken, was wächst hier in der Zukunft? Wie gehen wir mit diesen Wäldern um? Also das brauche ich euch doch nicht zu erklären. Ihr müsst mir das erklären. Aber deine Frage war doch, können wir das noch ändern? Wir können das ändern, wenn wir, ich habe in Schweden jetzt etwas erreicht, die haben über viele Jahre nicht mal miteinander gesprochen. Ich habe nun einen Tisch organisiert, sind die alle gekommen. Ich hatte Verspätung, denn ich saß fest im Verkehr. Die hatten sich in Jahren nicht gesprochen. Die haben eine halbe Stunde ohne mich miteinander gesprochen und die haben gesagt, ja, so kann es aber nicht weitergehen. Wir müssen miteinander sprechen. Und wir haben ein Abkommen getroffen, wo wir sagen, ich komme in einem Jahr zurück und ihr wird es jetzt einig, was ist eigentlich die wissenschaftliche Lage? Wie gesund oder ungesund sind die Wälder? Und was sind dann die Schlussfolgerungen für Forst und so weiter, Politik? In Schweden habe ich diesen Durchbruch erreicht. Ich werde noch immer massiv attackiert von den Leuten, die dann aus der Industrie, das ist mir in Schweden passiert, in Estland passiert und das ist mir vor ein paar Tagen auch in Finnland passiert. Macht nichts. Die müssen miteinander reden. Und da hat eine Eigentümer, denn es gibt viele private Eigentümer von Wäldern in Schweden und Finnland, da hat eine Eigentümerin zu mir gesagt, wissen Sie, warum wir so böse auf Sie sind? Der Wald ist wie ein Kind. Die Wälder von uns sind unsere Kinder. Und wir wollen nicht, dass Leute kommen und uns erzählen, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Und ich habe darauf reagiert, wenn ein Freund kommt, und zu mir, ich habe 4 Kinder. Wenn ein Freund kommt zu mir und sagt, was du mit deinen Kindern machst, ist völlig falsch. Dann bin ich erstens sehr beleidigt. Und sage dann, du hast mit meinen Kindern nichts zu tun. Aber dann denke ich, doch mal schauen, ob er vielleicht recht hat. Das ist ein Freund von mir. Der sagt das nicht, um mich zu ärgern. Der sagt das, weil er sich Sorgen macht. Und wenn ich dann zur Schlussfolgerung komme, ich mache etwas falsch, wegen meiner Kinder muss ich mich dann ändern. Und so müsste man auch mit den Wäldern umgehen. Und wir sind noch nicht so weit, aber ich bin zuversichtlich, wir kommen so weit. Ich weiß nur nicht, ob es dann nicht zu spät ist, denn es geht jetzt sehr, sehr schlecht mit unseren Wäldern.
Grüß Gott, Sebastian Vogler mein Name. Ich bin mit meinem Kollegen Kwame Kwaku heute hier. Wir haben beide Holztechnologie und Holzwirtschaft auf der BOKU studiert und haben gemeinsam ein Startup gegründet, wo wir Lösungen oder eine Technologie zur Rückverfolgung von Rundholz entwickeln. Und ich würde deswegen bei dem Thema gleich gern anschließen, ja, gern. Weil natürlich aktuell die EUTR in Europa ja diverse Sachen den Holzlieferketten vorschreibt, vor allem den ersten Verkehrsbringern in der EU von Holz. Gleichzeitig wissen wir ja seit Ende letzten Jahres spätestens, dass die Entwaldungsverordnung kommen soll, wo ja der Vorschlag auch schon vorliegt. Der aber gleichzeitig, also der natürlich auf viel mehrere, also weiterere Ebenen der ganzen Lieferkette geht und die auch wirklich betrachtet und denen Dokumentation vorschreibt. Gleichzeitig ist mit dem Rauskommen dieses Vorschlags der auch gleich mal torpediert worden von der Industrie. Und deswegen wäre meine Frage, was glauben Sie, wo wir da am Ende wirklich landen, wenn man sagt, in 2 bis 3 Jahren soll diese Entwaldungsverordnung, diese neue Form von der EUTR, wenn man so nennen will, wirklich vorliegen und gültig sein? was darf man davon wirklich erwarten? Wird das die Situation verbessern? Weil bei der IUTR, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, weiß man auch, dass man das leicht umgehen kann.
Es gibt jetzt eine Reihe von Vorschlägen, die ich noch machen muss, in den nächsten Wochen und auch noch danach, die für diese Frage sehr wichtig sind. Ich würde mal sagen, wir müssen dafür sorgen, dass das Holz, das wir benutzen wollen, gut benutzt wird. Es gibt noch ganze Bäume, die enden in einem Ofen. Die werden zu Pellets gemacht und werden dann verbrannt. Das ist so schade. Das muss man auch mit europäischer Gesetzgebung vorbeugen. Wir müssen dafür sorgen, dass das Holz richtig benutzt wird. Ein Teil der Biomasse wird verbrannt werden. Das ist notwendig. Aber es muss die richtige Biomasse sein. Das ist heute noch nicht so. Und wenn ich sehe, dass zum Beispiel in den baltischen Staaten ganze Wälder verschwinden und dann in einem Ofen in Holland verbrannt werden, dann machen wir etwas grundsätzlich falsch. Denn beim Wohnungsbau, in der ganzen Bauindustrie werden wir so viel mehr Holz benutzen müssen in den kommenden Zeiten, dass man dafür dieses Holz benutzen muss. Und das ist auch nachhaltig. Dieses CO2 wird nicht mehr in der Atmosphäre gelassen. Zweitens, wir müssen aber auch dafür sorgen, dass wir uns einig werden in Europa, was ist jetzt nachhaltige Biomasse, ja oder nein. Denn ohne Biomasse erreichen wir unsere Zielsetzungen nicht. Und das ist in meinem Land sehr schwierig, den Leuten zu erklären. Die sind grundsätzlich gegen Biomasse, gegen jede Biomasse, denn die glauben nicht, dass es uns gelingt, nachhaltige Biomasse zu definieren und dann das auch über die Bühne zu bringen, dass das auch vor Ort auch so gemacht wird. Wir müssen das jetzt unter Beweis stellen, dass wir das können. Das wird in den kommenden Jahren sehr schwierig. Ich glaube aber, wir schaffen das. Und dann müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die Wälder wieder gesund werden. Die sind jetzt nicht gesund. Das ist die andere Frage, die wir gerade besprochen haben. Also wenn wir das so machen, schrittweise, können wir soweit kommen. Wir haben jetzt, Sie haben das vielleicht auch gesehen, wir haben jetzt unseren Vorschlag Repower EU verbreitet, wo wir schneller diese Energiewende machen müssen. Und Unterteil dieser Wende ist auch, dass wir unsere Produktion von Biomethan verdoppeln. Das muss dann auch unter nachhaltigen Umständen passieren. Das wird dann auch mit dieser Frage verknüpft, wenn wir diese neue Gesetzgebung verbreiten werden.
Die EU hat ja als Wirtschaftsprojekt angefangen und ich habe das Gefühl, das spiegelt sich immer noch in der Maßnahmensetzung wider, dass die Richtlinien vor allem hohe Ziele setzen und dann wird darauf gehofft, dass die Wirtschaft diesen nachzieht. Ich würde mich dafür interessieren, jetzt im Jahr 2022, wenn man auch über Sanktionierung nachdenkt. Weil halt irgendwann in einer Transformation gibt es halt auch Opfer, muss man sagen, so wie die berühmten deutschen 30.000 Kohlekumpels, ob man da nicht langsam auch mal anfangen kann, ein bisschen härter auch mit der Industrie umzugehen und zu sagen, hey, ihr habt jetzt Zeit, das zu machen, wenn nichts geschieht, müssen wir halt auch irgendwann durchgreifen, anstatt immer wieder weiter Subventionen und Initiativen zu setzen.
Meine Großväter waren beide Kumpels. Und wir haben, also in 1965 hat die holländische Regierung angekündigt, wir hören damit auf. Und das war dann, innerhalb von 10 Jahren war es vorüber. Das war sehr peinlich und die haben da viele Fehler gemacht. Die haben viele Fehler gemacht, indem sie gedacht haben, wir werden investieren in die weitere Region, haben aber diese Gemeinden, wo die meisten Bergarbeiter arbeiten und wohnten, eigentlich nicht unterstützt oder zu wenig unterstützt. Meine Heimatstadt war bis 1973 immer bei den 3, 4 reichsten Städten der Niederlande. Ist seit über 30 Jahren immer bei den 3 ärmsten Städten der Niederlande. Also das ist, was geschieht, wenn man diese Transition nicht richtig macht. Ich habe noch nirgendwo in Polen zum Beispiel Bergarbeiter, wissen Sie, ein Kumpel, ein Bergarbeiter, der ist sehr stolz auf seinen Beruf. Eins. Zweitens, der will unbedingt, dass seine Kinder nicht denselben Beruf haben. Denn er weiß ganz genau, wie ungesund es ist und wie gefährlich es ist. Wir haben das erlebt, ich habe einen Onkel verloren. Der ist gestorben, der war 22 Jahre alt. Der war vor 6 Wochen vorher verheiratet und ist ein paar Tage vor Weihnachten in der Zeche ums Leben gekommen. Also wir haben das alle erlebt. Wir sind stolz darauf, dass wir Kumpel sind Aber am liebsten hätten wir, dass unsere Söhne oder Töchter bessere Arbeitsbedingungen haben. Also dafür müssen wir sorgen. Das heißt Just Transition. Und wir haben jetzt eine Riesenmöglichkeit. Wir haben einen Mangel an Arbeitskräften. Das tut unheimlich weh. Jeder Bergarbeiter kann, ich habe das in Polen jetzt gesehen, die brauchen 2-3 Monate, manchmal 4, und dann können die PVs installieren, dann können die Turbinen bauen, dann können die Kabel legen und so weiter. Also wenn wir ein Versprechen machen, ihr kommt nicht ohne Arbeit aus. Und wir werden hier vor Ort investieren. Denn diese Industrie ist sehr verknüpft mit der ganzen Gesellschaft. Auch, sagen wir mal, die Logistik ist ganz verknüpft. Wenn man dort eine neue Fabrik beginnt, dann ist die schon, hat die Schiene, hat die Wasserwege und so weiter, um in ganz Europa liefern zu können. Also wir brauchen jetzt massiv Investitionen. Die grundsätzliche Frage ist, können wir genügend Geld mobilisieren, sowohl privat als öffentliches Geld, um jetzt in den kommenden Jahren zu investieren? Das Problem ist, wir haben keine Zeit.
Eben.
Nicht nur wegen des Klimas, auch wegen der industriellen Revolution. Wenn wir es nicht machen, die Chinesen, die investieren massiv, die Amerikaner auch. Wir müssen da mithalten, wir müssen da auch vorangehen. Wir sind voran bei manchen Technologien, das dürfen wir nicht verlieren. Aber dazu müssen wir investieren. Und wenn wir das gut machen, dann bekommen wir auch diese alten Industrien mit. Und ich muss dazu hinzufügen, die Industrien werden natürlich bestraft. Unser Emissionshandelssystem, wenn man da nicht sein Verhalten ändert, wird man bestraft, finanziell bestraft. Das ist teuer, das wird immer teurer. Also das führt dazu, dass das Verhalten sich schnell ändert. Jetzt bei den Preisen. Stefanie, wir sind bei 80 Euro jetzt ungefähr. 80 Euro, das ist schon mal ein bisschen mehr gewesen. Aber mitten in einem Krieg, 80 Euro ist nicht schlecht. Und das führt dazu, dass die Unternehmen ihr Verhalten wirklich ändern. Die sehen diesen Preis. Also eine Bestrafung gibt es, wenn man sich nicht ändert.
Danke sehr.
Gut. Jetzt ist 3:05. Dann würde ich die Veranstaltung schließen langsam.
Ja, ich wollte mich nur bei euch bedanken. Das ist doch nicht normal, am Montagnachmittag sowas zu tun mit einem aus Brüssel, mit einem alten Kern aus Brüssel. Aber ich bin sehr froh, dass ihr alle da wart. Und vergiss nicht, ihr seid die Zukunft, ihr seid die gesündeste, die bestverknüpfte Generation der europäischen Geschichte. Ihr habt ja auch alle in eurem Leben nur noch Krisen erlebt. Und eure Solidarität in der Covid-Krise werde ich nie vergessen. Und ihr könnt rechnen auf meine Solidarität in der Klimakrise. Dankeschön.
Es war leicht gekürzt ein Meinungsaustausch des für den europäischen Green Deal zuständigen EU-Kommissars Franz Timmermans mit Studierenden der Universität für Bodenkultur in Wien vom 13. Juni 2022. Bei der Europäischen Kommission bedanke ich mich sehr herzlich für die Unterstützung und das Okay zu dieser Übertragung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Im Falter gibt es ein eigenes Ressort Natur, das sich kenntnisreich mit den Gefahren für die Artenvielfalt und das Klima auseinandersetzt. Alle Informationen über Abonnements und Probeabos des Falter finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich und Miriam Hübel betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.